Deutschlandfunk Nova. Update.
Daphne Galizia hat im Zentrum der Macht in Malta immer wieder Fälle von Geldwäsche und anderen korrupten Machenschaften aufgedeckt und ist damit offensichtlich vielen auf die Füße getreten.
Der grünen Europaabgeordnete Sven Giegold verurteilt den Mord an einer kritischen Journalistin aus Malta. Die Journalistin und Bloggerin Daphne Caruana Galizia ist dort durch eine Autobombe getötet worden. Sie hatte sich in Malta immer wieder mit den Mächtigen angelegt. Der Mord an der Journalistin wird von vielen schon mit politischen Morden wie in Russland verglichen. In Malta, einem EU-Land. Das ist ein Thema im Deutschlandfunk Nova Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Sie hat sich als äußerst kompetent erwiesen und war sehr gut im Bilde darüber, was gerade auch in Malta im Zusammenhang mit Steuerhinterziehungen und Gewinnverschiebungen stattfindet.
Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber kannte Daphne Caruana Galizia gut. Sie soll sich gestern in ihrem Haus auf Malta noch von ihren Kindern verabschiedet haben. Die Bombe unter ihrem Auto explodierte dann kurze Zeit später auf der Fahrt, ausgelöst wohl per Fernzündung. Die Explosion war so stark, dass das Auto auf ein Feld neben der Straße geschleudert wurde. Es brannte dort komplett aus. Das Bild von dem Autowrack ging als Bild der Tat um die Welt. In Malta gab es heute Mahnwachen für die Journalistin mit tausenden Teilnehmern. Die Bloggerin hat unter anderem versucht, offenzulegen, wie Unternehmen und Privatleute über Malta in großem Umfang Steuern vermeiden. Nach Aussage des Europapolitikers Giegold machen das viele Unternehmen.
Malta ist eine Steueroase. Malta bietet regelmäßig einen lächerlichen Steuersatz von 5% für Großunternehmen, für deren Einkünfte, die sie nicht auf der Insel erwirtschaftet haben.
Galizia hatte die Malta-Files als Teil der Panama Papers durchgearbeitet, vertrauliche Dokumente der maltesischen Finanzbehörde. Auf Malta haben auch viele deutsche Unternehmen Briefkastenfirmen, zum Beispiel die BASF, BMW und Lufthansa. Sie gelten auf Malta als legal. Ein Vertreter des Netzwerks Steuergerechtigkeit sieht darin im ZDF-Interview eine Grauzone.
Durch diese Tricks wie in Malta und anderen Steueroasen gehen dem deutschen Fiskus Milliarden jedes Jahr verloren.
Galizia legte sich auch mit Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat an. Gegen ihn und seine Vertraute gab es Korruptionsvorwürfe. In den Panama Papers war eine Briefkastenfirma seiner Frau aufgetaucht, die Überweisungen aus Aserbaidschan bekam. Muscat trat zurück, seine Partei wurde aber trotz der Korruptionsaffäre wiedergewählt. Muscat versprach, den Mord an der Journalistin aufklären zu lassen.
Alle sind schockiert über das, was hier in unserem Land passiert ist. Meine Verantwortung als Premierminister ist es, nicht nur mein Bedauern auszudrücken. Wir können in keiner Weise akzeptieren, was passiert ist.
Malta hat aus Sicht von Kritikern bis jetzt aber nicht damit geglänzt, sich durch Strafverfolgung hervorzutun. Der grünen Politiker Giegold kritisiert, dass dort zum Beispiel zu wenig gegen Geldwäsche gemacht wird.
Diese Kultur der Straflosigkeit darf so nicht weitergehen, sondern wir brauchen nicht nur die Aufklärung dieses Mordes, sondern auch eine echte Offensive gegen Finanzkriminalität in Europa.
Die Journalistin Galizia hatte sich diese Themen auf Malta jahrelang vorgenommen und war wohl deshalb schon seit Jahren in Gefahr. Vor 11 Jahren hatten Unbekannte schon mal ihr Auto angezündet. Da hatte sie kurz vorher über Korruption berichtet. Auch jetzt hatte sie sich an die Polizei gewandt, weil sie Morddrohungen bekommen hatte.
Kein Kommentar, doch Meinung.
User KritKrit zeigt sich auf tagesschau.de schockiert. Ein Mord an einer investigativen Journalistin mitten in Europa. Unglaublich. Ähnlich äußert sich The Legend auf Zeit.de. Traurig, dass im 21. Jahrhundert in einem westlichen Land noch Journalisten verfolgt und ermordet werden. Rest in peace, diese mutige Frau. Autograf schreibt auf tagesschau.de, nach einem Schmuddelwahlkampf und einem Wahlsieger, bei dem eine ganze Reihe von Ermittlungen gegen seine engsten Vertrauten, gegen Korruption einfach nicht weiterverfolgt werden, bekommt Malta langsam einen Ruf, der dem des nördlicheren Sizilien kaum nachsteht. Betreutes Denken sieht die EU gefordert. Mir stellt sich die Frage, warum eine so wichtige und offensichtlich gefährliche Aufgabe an einer Journalistin hängen blieb. Ist es nicht Aufgabe der EU, sich um Steuerhinterziehung in so großem Ausmaß zu kümmern? Da es kein heimlicher Mord, sondern ein offener Anschlag war, scheint mir, als wollten die Urheber damit auch potenzielle Nachfolger abschrecken. Auf Zeit.de kommentiert Arian: Je öfter wir in westlichen Ländern erleben, dass Politiker von Bewegungen an die Macht gespült werden, in denen das Wort Lügenpresse zum gängigen Repertoire gehört, umso häufiger werden wir wohl derartige Dinge erleben. Samet Abdel Haim postet auf Facebook: Traurig, dass sowas passiert ist. Appell an alle Mutigen da draußen: Lasst euch niemals einschüchtern und von irgendwem in eurer Freiheit einschränken. Johanna Akra sieht das ähnlich. Spätestens jetzt braucht es noch mehr unbequeme Menschen wie Daphne, die diesen Gaunern die Leviten lesen. Raus aus den Ämtern und Anklage wegen Betrug und Mord. Ich will Konsequenzen sehen.
Was sonst noch wichtig war?
Die Terrorgruppe IS hat in Syrien ihre ehemalige Hochburg Raqqa verloren. Die Anti-IS-Truppen unter Führung von kurdischen Kämpfern haben die Stadt nach eigenen Angaben befreit. Für die IS-Terroristen war Raqqa praktisch die Hauptstadt ihres selbsternannten Staates. Von dort aus sollen Terroranschläge in vielen Ländern der Welt geplant worden sein. Außerdem lief von Raqqa aus die Propaganda, um neue IS-Anhänger auch in westlichen Ländern anzuwerben. Die Terroristen hatten die Stadt vor gut 3 Jahren erobert. In den letzten Tagen sollen dann allerdings nur noch wenige von ihnen Raqqa verteidigt haben. Viele hatten sich vorher ergeben, tausende Bewohner waren aus der Stadt geflohen. Trotzdem soll die Terrorgruppe in Raqqa auch in den letzten Tagen noch öffentlich Menschen hingerichtet haben. In der Türkei soll dem deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steutner der Prozess gemacht werden. Steutners Anwalt bestätigte, dass es nächste Woche Mittwoch losgehen soll. Steutner war in der Türkei vor 3 Monaten festgenommen worden. Er ist nach Angaben der Bundesregierung einer von 11 Deutschen in der Türkei, die dort aus politischen Gründen in Haft sitzt. Steutner war als Referent auf einem Seminar für Menschenrechtler. Sein Thema laut Veranstalter: Stressbewältigung in Krisensituationen. Die Polizei nahm mehrere Seminarteilnehmer fest, darunter auch die Direktorin von Amnesty International in der Türkei. Die türkische Staatsanwaltschaft wirft Steutner und noch 10 weiteren Angeklagten vor, Terroristen unterstützt zu haben. Dem Deutschen drohen bei einem Urteil bis zu 10 Jahre Haft. Die EU-Kommission will, dass Städte sich besser gegen Terroristen schützen. Sie schlägt in einem Aktionsplan mehr Barrieren vor, die Anschläge verhindern sollen. Die EU-Kommission wünscht sich Sperren, die innovativ und diskret sind, die Menschen schützen, aber auch ins Stadtbild passen. Dabei geht es zum Beispiel um Poller oder große Blumentöpfe an Fußgängerzonen oder Konzerthallen. Auch die Sicherheit in Zügen reicht aus Sicht der EU im Moment nicht. Zu diesem Thema arbeitet die Kommission aber noch an Konzepten. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht für die EU-Kritik keinen Anlass. Aus seiner Sicht sind die Kommunen in Sachen Terrorabwehr längst aktiv.
Was noch wichtig wird?
Die Gespräche über ein Jamaika-Bündnis aus CDU, CSU, FDP und Grünen gehen los, gut 3,5 Wochen nach der Bundestagswahl. Morgen trifft sich die Union erst mit der FDP, dann mit den Grünen. Am Donnerstag reden Grüne und FDP ohne CDU und CSU miteinander, am Freitag dann alle zusammen. In Frankfurt startet der Prozess gegen einen Schweizer, der als Spion deutsche Steuerfahnder ausspioniert haben soll. Sein Ziel war wohl die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen. Über die lief der Kauf mehrerer CDs mit Steuerdaten aus der Schweiz. Durch die zeigten sich viele Steuerhinterzieher selbst an und zahlten mehr als 2 Milliarden Euro nach. Die Schweiz nutzte offenbar die Informationen ihres Spions, um Haftbefehle gegen deutsche Steuerfahnder zu erlassen.
Und sonst in der Welt?
Australien zählt zu den Ländern mit dem weltweit höchsten Ausstoß von Treibhausgasen pro Kopf. Das liegt unter anderem daran, dass viel Strom aus Kohle gewonnen wird. Im Pariser Klimaabkommen hat sich das Land dazu verpflichtet, seine Emissionen bis 2030 um 26-28% zu senken. Aber von einer Energiewende ist Australien weit entfernt. Jetzt macht es sogar eine Rolle rückwärts. Die Regierung hat entschieden, wieder mehr auf konventionelle Stromerzeugung zu setzen, unter anderem mit Kohle. Förderungen für Solarenergie und Windkraft sollen wegfallen. Premierminister Malcolm Turnbull sagte, dass dadurch die Stromversorgung auf dem Kontinent stabiler wird und die Preise für Verbraucher sinken. Trotzdem wolle man die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einhalten. In Australien sorgt der Klimawandel schon jetzt für mehr Hitze. Davon sind Experten der UNO überzeugt. Und Wissenschaftler gehen davon aus, dass er in den nächsten 30 bis 40 Jahren dramatische Folgen für den Kontinent haben wird. Von Rekordtemperaturen ist die Rede, von Korallenbleiche und von Stürmen und Bränden. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind in Myanmar in den letzten Wochen mindestens 288 Rohingya-Dörfer niedergebrannt worden. Die Organisation Human Rights Watch bezieht sich unter anderem auf Satellitenbilder. Darauf seien Zehntausende zerstörte Häuser zu sehen. An einigen Orten werde außerdem deutlich, dass direkt neben den abgebrannten Rohingya-Siedlungen noch intakte Dörfer stehen. Da wohnen den Angaben zufolge überwiegend Buddhisten. Menschenrechtler werfen Myanmar schon seit Monaten vor, mit einer gezielten ethnischen Säuberung gegen die muslimische Minderheit vorzugehen. Nach neuesten Schätzungen des UNO-Kinderhilfswerks sind seit Ende August mehr als 580.000 Rohingya nach Bangladesch geflohen. Viele hätten gesagt, sie seien geflohen, als ihre Dörfer in Brand gesteckt wurden. Weil Facebook im Iran verboten ist, haben dort rund 2 Millionen Menschen Klub genutzt. Aber auch diese Facebook-Alternative, vor 12 Jahren gegründet, hat jetzt den Kampf gegen die Zensurbehörde aufgegeben. Der Chef des Unternehmens hat mitgeteilt, dass seine Firma endgültig dicht macht. Die Mitarbeiter hätten keine Energie und keinen Enthusiasmus mehr. Immer wieder gab es Konflikte mit der Zensurbehörde wegen Bildern von unverschleierten Frauen und politischen Kommentaren. Im Iran haben es soziale Netzwerke sowieso nicht leicht. Twitter ist genauso verboten wie Facebook. Erlaubt sind dagegen Instagram und der Kurzmitteilungsdienst Telegram, der im Iran über 25 Millionen Nutzer hat. Präsident Hassan Rouhani hat schon oft versprochen, Sperrungen aufzuheben. Allerdings ist sein Einfluss auf die Sicherheitsdienste und die Justiz begrenzt.
Wissensnachrichten.
Thinspiration, Fitspiration und Bonespiration. Unter diesen Hashtags feiern vor allem junge Frauen in den sozialen Netzwerken ihre dünnen Körper mit Selfies ab. Manche sind noch ganz okay, auf ganz vielen Bildern sind aber schon hervorstehende Knochen zu sehen. Da wird deutlich, dass die Frauen ein Problem mit ihrem Körper haben könnten. Britische Forscher haben den Trend in den sozialen Netzwerken jetzt genauer untersucht. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten, wie unterscheiden sich denn da diese Hashtags?
Also erstmal setzen sie sich zusammen aus dünn, Knochen oder fit und dem Wort Inspiration. Junge Leute sollen also inspiriert werden, möglichst dünnen, knochigen oder fitten Körper als Ideal anzusehen und Selfies davon in den sozialen Netzwerken zu posten, betrifft vor allem junge Frauen. Am scheinbar unproblematischsten sind noch die Selfies unter dem Hashtag Fitspiration. Da liegt der Fokus laut den Forschern auf muskulösen Körpern. Die Mehrheit sieht tendenziell nicht so krank aus wie teilweise unter den Hashtags Thinspiration und Bonespiration. Bonespiration ist laut den Forschern am krassesten. Da geht es weniger um Muskeln, sondern ganz klar um vorstehende Knochen. Was die Hashtags gemeinsam haben, dass es teilweise Verbindungen in die Community gibt, die Essstörungen befürwortet und die als Lifestyle ansieht, nicht als Krankheit.
Was haben denn die Forscher dann genau untersucht?
Ja, die haben auf Instagram, Twitter und WeHeartIt nach Fotos unter den drei Hashtags gesucht. WeHeartIt kennt vielleicht nicht jeder, das gibt es seit 2008, hat nach eigenen Angaben 45 Millionen Nutzer und ist vergleichbar mit Instagram. Mehr als 700 Bilder mit den Körpern junger Frauen haben sie dann nach inhaltlichen Kriterien analysiert.
Was haben Sie denn dann am Ende rausgefunden bei dieser ganzen Sache?
Ja, auf 26% der über 700 Bilder waren Hüftknochen zu sehen, auf 23% hervorstehende Rippen, 22% zeigten hervorstehendes Schlüsselbein und 6% hervortretende Wirbel. Also da bleiben natürlich noch so ein paar Prozentzahlen übrig und das heißt eben, nicht alle Fotos sind problematisch. Aber die Forscher sagen ganz klar, die Hashtags erhöhen den Druck auf junge Frauen, einen extrem dünnen Körper anzustreben und dabei eine Unzufriedenheit mit ihrem Körper zu entwickeln. Eine der Forscherinnen spricht sogar von einer sozialen Seuche, denn die sozialen Netzwerke hätten es viel einfacher gemacht, solche Bilder zu posten und den Trend zu befeuern.
Du hast eben gesagt, soziale Seuche, dann, dass solche Bilder Essstörungen befeuern. Warum blocken soziale Netzwerke sowas nicht einfach?
Das tun sie teilweise sogar, aber die Forscher sagen, das bringt am Ende nichts, weil die Community immer wieder neue Hashtags erfindet. Da wird Thinspiration dann einfach mit Y statt mit I geschrieben und deswegen fordern die Forscher, Ärzte und Eltern dafür zu sensibilisieren, wie leicht junge Frauen durch die sozialen Netzwerke Opfer dieses Trends werden können.
Wir kommen von ziemlich krassen Bildern in sozialen Netzwerken zu furchteinflößenden Beobachtungen in den USA. Alligatoren haben da Haie zum Fressen gern.
Ja, US-Forscher haben festgestellt, dass Alligatoren an der Atlantik- und an der Golfküste immer häufiger Jagd auf junge Haie machen. Laut den Forschern ist es relativ normal, dass sich Alligatoren und Haie in Küstennähe in denselben Gewässern aufhalten. Ob die Alligatoren tatsächlich einen Hai angreifen, das hängt wohl am Ende allein von der Größe des Opfers ab. Die Forscher sagen, wenn ein Alligator meint, er gewinnt den Kampf gegen den Hai, dann wird er ihn auch wagen. Und sie haben außerdem festgestellt, dass auch Stachelrochen auf dem Speiseplan von Alligatoren stehen.
Wir bleiben bei Tieren. Hunde gelten ja als perfekter Begleiter für uns Menschen, weil sie so sozial sind. Untereinander können aber ihre wilden Verwandten, also die Wölfe, ein bisschen besser miteinander arbeiten.
Das haben Forscher von der Uni Wien in einem Experiment rausgefunden. Jeweils Teams von 2 Hunden und 2 Wölfen sollten sich Futter über 2 Stricke hinter einem Zaun wegziehen. Medizin. Dabei stellte sich raus, dass die Wölfe in jedem vierten Versuch an das Futter kamen. Die Hundepärchen schafften es gerade mal in 2 von mehr als 400 Versuchen. Am besten klappte die Zusammenarbeit bei den Wölfen, wenn sie eine enge Beziehung zueinander hatten. Wahrscheinlich liegt das daran, dass Wölfe in Rudeln leben und auch gemeinsam jagen.
Tobias Jobke war das aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Hier und da sind dickere Wolken unterwegs, aber es bleibt trocken. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf 13 Grad im Norden und bis 4 Grad im Süden Deutschlands. Morgen dann vor allem im Norden viele Wolken, aber so gut wie kein Regen. Sonst wieder viel Hochnebel, durch den sich die Sonne durchkämpfen muss. Maximal 15 bis 23 Grad, unter dichtem Nebel dann auch etwas weniger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.